Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht. Und wenn eines an diesem Podcast tatsächlich regelmäßig ist, dann das Weihnachtsspecial, denn trotz aller guten Vorsätze für 2024, die ich letztes Jahr noch Weihnachten 2023 hatte, habe ich keine einzige Folge geschafft und den Podcast nicht weiter aktualisiert. Das fand ich im Nachhinein ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich hatte halt wahnsinnig viel zu tun und zum Ende des Jahres kommt man halt wieder ein bisschen runter, hat ein bisschen mehr Zeit. Letztendlich habe ich aber nochmal rückblickend auf meinen Podcast und diejenigen, die das jetzt hören, sollten das auch mal vielleicht nachprüfen, ob ich da richtig liege. Ich habe den eigentlich wahrgenommen als einen, ja, als so eine Art Top 10, sage ich mal, der immer wieder wiederkehrenden Fragen im Mietrecht, und man kann den eigentlich nach wie vor noch nutzen, soweit sich das Recht nicht geändert hat, aber im Rahmen der Untervermietung oder auch bei Mieterhöhungen hat sich da eigentlich rechtlich erstmal nichts geändert. Insofern sind die alten Podcasts, glaube ich, immer noch ganz gut zum Hören, auch wenn manchmal aktuelle Bezüge drin sind. So sind diese tatsächlich, ja, die sind dann abgearbeitet, aber zumindest, was es dann an allgemeinen Überlegungen und Tipps gibt, die kann man nach wie vor benutzen. Von der Warte muss ich mal gucken, was ich im nächsten Jahr mache. Ich nehme den Mund lieber diesmal nicht so voll. Ich grüße auf jeden Fall den lieben Sascha Bachmann, der hier mich auch nochmal dran erinnert hat und gesagt hat, Marek, naja, entweder du machst jetzt Schluss mit dem Podcast oder zumindest eine Abschlussfolge, und was eignet sich da besser als wieder einen Weihnachtsspecial. Ich habe gesagt, na gut, ich will jetzt lieber wirklich nicht den Mund zu voll nehmen. Eigentlich habe ich noch voll Bock drauf, aber letztendlich, wenn die Arbeit einem dann dazwischen kommt, dann schafft man es dann doch nicht so, wie man es möchte. Oder ich guck mal, dass ich es jedenfalls unregelmäßig mal wieder weitermache. Wenn zumindest der Anspruch, den Podcast bisschen als ein Pool von allgemeinen Tipps und Hinweisen zu immer wiederkehrenden Mietrechtsproblemen, wenn man das so nimmt, kann man sicherlich noch ein oder zwei, drei Folgen dazu tun, damit das Ganze noch ein bisschen wie so ein kleines Lexikon gelten kann. In den letzten Podcast-Folgen zu Weihnachten habe ich es ja immer so gemacht. Ich habe die Rechtsprechungsdatenbanken, die ich habe geöffnet, habe nach Weihnachten gesucht und habe dann immer irgendwas gefunden, wo dann bestimmte Fälle, die irgendeinen Weihnachtsbezug hatten, vorkamen, und die habe ich dann ausgewertet und so ein Stück weit für euch aufbereitet. Okay, was kann man jetzt daraus eigentlich lernen? Das hatte ich dieses Jahr ehrlich gesagt nicht vor. Warum? Weil ich immer wieder Fragen von Hörern, also die haben mir tatsächlich hier einige Fragen gestellt, die habe ich teilweise auch beantwortet, aber ich finde, die sind so zeitlos, die Fragen, dass wir die einfach mal alle nach und nach abarbeiten und so, ja, vielleicht sich der eine oder andere wiederfinden kann, weil er ein ähnliches Problem hat wie die Person, die die Frage hier gestellt hat, und oder gegebenenfalls auch dann eine weitergehende Frage hat für, naja, spätestens den Mietrechtspodcast 2025 zu Weihnachten. Da muss man halt mal warten oder dringend sagen, dass ich jetzt unbedingt eine Beantwortung brauche oder gegebenenfalls gern bei mir eine Beratung wahrnehmen kann. Ja, ich würde dann jetzt einfach mal, also so ein Q&A, wie man modernerweise sagt, also die Beantwortung von, ich muss mal gucken, das sind eine ganze Menge Fragen hier, die ich hier zusammengesammelt habe. Insgesamt ja, sogar 21 Stück, die ich hier im Einzelnen beantworten werde, sind querbeet, gehen durch alle möglichen mietrechtlichen Aspekte durch, und ja, eventuell kann ich dann, wenn es mir einfällt, immer noch mal wieder einen Fall, den ich möglicherweise in der letzten Zeit hatte oder auch eine Rechtsprechung, die sich aus derselben Problematik ergeben hat, dann mitteilen. Jedenfalls versuche ich das immer so praktisch zu halten, dass diejenigen, die einen ähnlichen Fall haben, zumindest schon mal so grob wissen könnten, in welche Richtung man sich dann bewegen muss, um mit dem Vermieter sich ins Benehmen zu setzen und so natürlich, dass man da den besten Vorteil draus schlägt. Wir fangen an. Erstens. Herr S. fragt: Bei einem qualifizierten Mietspiegel besteht die Möglichkeit, bei Ausstattung und Beschaffenheit Fußbodenheizungen, steht hier so wahrscheinlich gemeint, von Fußbodenheizungen in einzelnen Wohnräumen vorhanden, nicht alleine im Badezimmer Und dann so ein bisschen, sagen wir mal, deutsch etwas abgehackt. Fußbodenheizung im Badezimmer vorhanden. Was gilt beides? Die Frage ist, wie gesagt, ein bisschen verhacktstückt. Ich meine, der Fragesteller hat sich Folgendes überlegt. Er hat bei sich eine Mieterhöhung. Vielleicht ist er sogar selber Vermieter. Dann nochmal der Hinweis, der Podcast ist hier für Mieter, aber ich weiß, dass Vermieter hier auch gern zuhören. Dann hat er sich überlegt, okay, gut, es gibt eine Mieterhöhung nach Mietspiegel. Dazu habe ich auch übrigens eine Folge, wie gesagt, hier gemacht. Es gibt eine ganze Menge Folgen, die man sich wirklich nochmal anhören kann. Und eine Mieterhöhung nach einem Mietspiegel, die ist ja nach § 558 BGB halt möglich. Da kann man sich das auch gern nochmal durchlesen. Und zumindestens in Berlin, aber auch durchaus in anderen Großstädten wird dann die ortsübliche Vergleichsmiete, wie es heißt, auf die der Vermieter gegebenenfalls erhöhen kann, wird ja dann auch näher bestimmt durch die Beschaffenheit der Wohnräume, der auch des Gebäudes, auch von Küche und Bad beispielsweise. Das müssen dann die Mietspiegelrunden gegebenenfalls aushandeln. Wir haben jetzt in Berlin ja auch seit 2024 einen erheblich neu modulierten Mietspiegel. Wer in Berlin von euch ist und es kennt, der weiß, da gibt es jetzt nicht mehr diese Tabelle, sondern jetzt so verschiedene Linien oder Zeilen, wenn man so will, die auch sehr viel detailreicher oder sehr viel, ja, filigraner, detaillierter bestimmen, wie hoch die Miete in der entsprechenden Wohnung sein darf. Und da muss man aber immer noch mal gucken, was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Ausstattung in den einzelnen Abteilungen, wie eben Küche, Bad, Gebäude und so weiter. Und hier geht's offensichtlich in der Frage darum, dass die Fußbodenheizung ein wohnwerterhöhendes Merkmal in der Tat ja sein kann. Und hier ist die Frage, okay, so verstehe ich das jedenfalls, wenn die jetzt nur im Badezimmer vorhanden ist, na gut, dann ist es eben nicht im Wohnraum vorhanden. Und wenn es tatsächlich in den Wohnräumen und in einzelnen von den Wohnräumen nur die Fußbodenheizung vorhanden ist, dann muss man eben genau schauen. In Berlin ist es in der Tat, ich glaube, deswegen kommt Herr S. hier auch aus Berlin, in Berlin ist es in der Tat so, dass halt die Fußbodenheizung im Badezimmer, wenn sie vorhanden ist, ein wohnwerterhöhendes Merkmal ist und entsprechend dann noch die ortsübliche Vergleichsmiete nach oben anpasst. Und wenn es jetzt so ist, dass die auch in den Wohnräumen ist, dann ist da die Bestimmung, dass es dann in der überwiegenden Anzahl der Wohnräume vorhanden sein muss. Das kann man dann entweder nach Anzahl oder nach Quadratmeter messen, da sind die Richter immer so ein bisschen offen, sage ich mal. Aber eins ist Fakt, wenn ich eine Fußbodenheizung im Bad und in den überwiegenden Wohnräumen vorhanden habe, sind das auch zwei wohnwerterhöhende Merkmale, die dann halt die Miete nach oben modifizieren. Also wenn Herr S. hier meint, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist in Bad und der überwiegenden Anzahl der Wohnräume, dann gilt das zweimal und nicht nur einmal, weil es eine Fußbodenheizung ist, die in der Wohnung ist. So hart ist der Mietspiegel dann dort leider. Wird dann wahrscheinlich auch eher modernere Wohnungen betreffen, aber das meine ich, ist hier in der etwas missverständlich formulierten Anfrage wohl gemeint. Frage Nummer 2. Frau P. fragt, hallo, darf mein Nachbar mir verbieten, mein, und jetzt großgeschrieben, medizinisches Cannabis in meinen eigenen vier Wänden einzunehmen? Ja, also, liebe Frau P., also, ich weiß nicht, die Frage könnte ein bisschen bei mir gegammelt haben. Es könnte sein, dass die jetzt vor Mai 2024 gestellt wurde. Damals war es ja zumindest noch so, dass man auch bei nicht-medizinischem Cannabis durchaus ja Probleme hätte bekommen können. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber ich spiele das alles mal durch. Also der Nachbar kann erstmal gar nicht viel, es sei denn, er wird irgendwie belästigt. Bei der Aufnahme von medizinischem Cannabis ist das wohl, je nachdem, wie man es konsumiert, also wenn man es jetzt verdampft, verraucht oder ähnliches, ist es wie beim Rauchen, das gehört dann halt zur normalen Nutzung des Mietgegenstandes. Ja, kann man auch rauchen? Und die Rechtsprechung ist da, was ja bei Nachbarn insbesondere, ist die ja recht zurückhaltend, wann tatsächlich da eine Störung, also durch die Emissionen des Rauchs entstehen kann. Bei medizinischem Cannabis kommt es ja eh nochmal drauf an, wie man es konsumiert, aber wenn man es verraucht, dann dürfte das ähnlich wie beim Rauchen sein und der normale Gebrauch der Wohnung sein. Mittlerweile ist es ja so, dass man, wenn mal das Kraut riecht aus der eigenen Wohnung, ja, und das riecht möglicherweise ein Herr Beamter, dann hat man früher eigentlich immer die Hausdurchsuchung auf dem Fuß gehabt. Das ist jetzt nicht mehr so. Seit der Einführung des Konsum-Cannabis-Gesetzes, ich mache halt ziemlich viel Strafverteidigung und daher ist mir die Anwendung der Vorschriften dort, insbesondere wer es nachschlagen will, ja, 34 Konsum-Cannabis-Gesetze, da wird jetzt mehr oder minder dargelegt, was man aus der Öffentlichkeit kennt. Also 3 Pflanzen darf man zu Hause haben und wie viel da an Eigenbedarfsgras auch bei einem zu Hause sein darf. Also jetzt zumindest ist das auch im Mietrechtsverhältnis, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen Podcast-Hörer, ich habe da immer mal wieder, auch was so Hausdurchsuchungen betrifft, wenn die Tür eingetreten wird, wer zahlt da und so weiter, hatte ich immer schon ein paar Beispiele hier im Podcast genannt. Da muss man jetzt tatsächlich sagen, das dürfte jetzt durch die Legalisierung etwas entspannter alles werden. Ich muss aber ganz klar sagen, also medizinisches Cannabis sowieso nicht, wenn es nach dem SGB 5 ein entsprechendes Rezept gab, dann ist es zur Schmerzbehandlung sowieso ganz normaler Gebrauch der Wohnung, auch beim Rauchen. Es sei denn, aber dann dürfte es kein medizinischer Gebrauch mehr sein. Man sitzt den ganzen Tag Balkon am Balkon und bufft da ein nach dem anderen. Das ist dann zumindest wohl möglicherweise eine Emission. Der Nachbar hat dann gegebenenfalls Möglichkeiten, der Vermieter ebenso, allerdings eben nur, wenn es ein Ausmaß einnimmt, was tatsächlich dann zu einer erheblichen Störung der Privatsphäre der Personen, jetzt in dem Fall der Nachbarn, ja, und beim Vermieter, gut, letztendlich ist es so, der ist ja dann, wenn er tatsächlich durch, insbesondere durch viel Rauchen, da eine Schädigung in der Wohnung hat, gegebenenfalls geschützt über Ansprüche auf Schönheitsreparaturen oder Schadensersatz, je nachdem. Aber dem Grunde nach dürfte Kiffen in Wohnungen nunmehr zum Alltag gehören, wie das Saufen und laut Schlager hören, auch so ein Klassiker aus der Praxis, der dann allerdings auch hin und wieder die Kündigung nach sich ziehen kann, wenn es eben zu einer Störung der Nachbarn führt. Aber das wird hier nicht gefragt. Wer dazu was wissen will, kann gerne eine Frage stellen. Ich habe da Leute leider auch schon aus ihren Wohnungen gehen sehen, weil sie sich nach 8 oder 10 Bier pro Schnaps nicht mehr benehmen konnten. Sollte man vielleicht auch eher die Finger von lassen. Kann ein Problem werden. Nicht nur zu Straftaten führen, sondern auch das Mietverhältnis kann dadurch gefährdet sein. Deswegen Augen auf beim Drogenkonsum. So. Drittens, Frau K. fragt, darf mein Vermieter mich kündigen, wenn ich trotz Ablehnung einen Katzenbalkon an mein Fenster anbringe? Haustiere, ne, sind immer so ein Ding. Also die guten, die liebsten Tiere der Mieter, klar, versteht man auch, wenn man so ein Verhältnis zu so einem Tier aufgebaut hat, dann ist das ja schon von Zuneigung und Liebe geprägt, ähnlich wie bei Kindern, das kann man dann auch tatsächlich nachvollziehen. Und dann sind natürlich auch die Maßnahmen, die man da in der Wohnung macht, ja, die sind dann entsprechend natürlich alles fürs Tier, ne? Und ja, offensichtlich hat hier Frau K. einen Katzenbalkon anbringen wollen und stellt jetzt die Frage, ja, möglicherweise ist das eine Pflichtverletzung. Möglicherweise, sagt mir, hat der Vermieter schon angekündigt, er will da auf jeden Fall keinen Katzenbalkon haben. Ich kenne sowas auch ehrlich gesagt in der Form nicht. Vielleicht könnt ihr dazu mal gerne Feedback geben, was das tatsächlich im Alltag ist. Ich kenne halt Katzennetze, das schon. Aber ein Katzenbalkon erscheint mir, wird wohl sowas sein wie, man hat halt ein Fenster, das ist kein Balkon, aber man baut da halt sowas ran, wo sich die Katze dann reinlegen kann und so ein bisschen aufhalten kann an der frischen Luft. So stelle ich mir das vor bei so Hauskatzen. Die kommen ja meist nicht raus, wenn da nicht unmittelbar im Erdgeschoss ein Hof angeschlossen ist oder ähnliches. Aber so stelle ich mir das vor. Und na klar, da muss man den Vermieter erstmal dem Grunde nach schon fragen, weil erstens kann es ja, naja, schon eine Verschandelung, ich will jetzt gar nicht die Katzenliebhaber hier dissen, aber es kann ja schon eine Verschandelung der äußeren Wahrnehmung dieses Fensters sein. Und möglicherweise ist da auch ein Eingriff in die Substanz, in die Bausubstanz notwendig, die gegebenenfalls vom Vermieter nicht zu dulden ist. Also insofern, da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Das kommt dann auf den Einzelfall eben an, was das für ein Eingriff insbesondere durch diesen Balkon ist und wie er sich nach außen hin darstellt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Frau K. wird dann fragen, naja, ich wäre gerne den Katzenbalkon haben. Was mache ich denn dann jetzt? Also ich würde auf jeden Fall nicht eigenwillig das Ding anbauen, weil in der Tat, also zumindest nach einer Abmahnung dürfte eine Kündigung nicht ausgeschlossen sein. Es kann sein, dass der Vermieter sowas dulden muss, weil das im Rahmen des normalen Gebrauchs der Wohnung dazugehört. Würde ich aber jetzt erstmal mich nicht für ins Feuer legen und wie gesagt, kommt nochmal auf den exakten Katzenbalkon dann selbst an. Was macht man dann? Naja, also wenn man da meint, okay, ich möchte aber gern diesen Balkon und ich will den Streit mit dem Vermieter, den suche ich ja auch, weil mein Tier ist mir wichtiger als mein Vermieter, was man übrigens verstehen kann, dann wäre es im Zweifel sinnvoll, den Vermieter tatsächlich vors Amtsgericht zu bringen und feststellen zu lassen, dass man das Recht hat, diesen Katzenbalkon da anzubauen. Dürfte in der Praxis nicht ganz leicht werden, aber es kommt, wie gesagt, dann nochmal auf die Größe an und auf den Eingriff in die Bausubstanz. Wenn das eher im unteren Bereich, also eher in einem Bereich ist, wo jetzt, sagen wir mal, das Anbringen keine Rückstände hinterlässt, man sich dann auch verpflichtet, die zu beseitigen und jetzt auch im Allgemeinen, dass jetzt keine Verschandelung der Ästhetik des Gebäudes herbringt, dann dürfte da eigentlich keine Schwierigkeit bestehen, das auch durchzusetzen. Nummer 4. Herr W. fragt, habe ich nach Renovierung seitens des Vermieters ein Anrecht auf Nachbesserung, wenn die Renovierung in einem Raum Nikotingeruch vom Vormieter aufweist? Im Moment werden die Fliesen im Bad neu gemacht, aber die ungefliesten Bereiche nicht. Das sind zwei Fragen, die Herr W. hier hat. Wenn der Vermieter im Mietvertrag, auf den kommt's an, eine renovierte Wohnung übergeben haben will oder das als solches vertraglich vereinbart ist, dann kann der Mieter in der Tat darauf pochen, dass die Renovierung, insbesondere da, wo es nach Nikotin stinkt, entsprechend nachgebessert werden kann, bis er eben in einer geruchsfreien, entsprechend auch renovierten Wohnung lebt. Also in der Tat, das wäre nochmal ein Hinweis, das wäre ein Mangel. Wir haben auch eine Folge hier zu Mangelbeseitigung, Mietminderung, wie geht man da vernünftig um? Und da wäre tatsächlich das zum Beispiel dann ein klassischer Mangel, mit dem man sich dann halt entsprechend mit dem Vermieter ins Benehmen setzen soll, bis hin zur Klagemöglichkeit auf Mangelbeseitigung. Jetzt sagt er hier noch, der Herr W., im Moment werden die Fliesen im Bad neu gemacht, aber die ungefliesten Bereiche nicht. Naja, das ist dann wohl der Zustand, wie er im Vertrag festgehalten sein dürfte. Das heißt, ich habe jetzt einen Anspruch, klar, auf die gefliesten Bereiche, die schienen ja auch in der Wohnung vorhanden zu sein. Wenn allerdings dort auch ungeflieste Bereiche sind, dann hat man nicht einen Anspruch auf Befliesung. Weiß nicht, ob man das sagt, aber jedenfalls, das ist dann halt der Vertragsgegenstand, so wie er vorhanden ist. Das kann zum Beispiel, wenn man mal eine Mieterhöhung hat und da zum Beispiel drin steht, das Bad als wohnwertmindernes Merkmal in Berlin ist es so. Das Bad ist nicht an den Spritzwasserbereichen ausreichend gefliest. Dann kann das wohnwertmindernd sein und entsprechend dann auch bei der Miethöhebestimmung zu berücksichtigen sein. Aber wenn das so ist und das so vertraglich vereinbart ist, dann habe ich da jedenfalls kein Recht auf Nachbesserung wie bei dem Nikotinwohnraum. Dann muss ich tatsächlich mit dem Fliesenbereich so leben, wie er ist. Nummer 5. Frau O. fragt, hallo, ich habe bei der Hausverwaltung angefragt, die Wohnung 8 Wochen untervermieten zu wollen. Diese meinte nur aus beruflichen Gründen. Nun lese ich, dass sich rechtlich dies auch aus persönlichen Gründen möglich ist, möchte gern in meine Heimat. Ja, Frau O., da ist Ihnen tatsächlich ein Bär aufgebunden worden. Hören Sie gern nochmal die Folge zur Untervermietung. Kommt übrigens häufig an den Fragen. Untervermietung ist echt so ein Thema geworden. Klar, das liegt daran, dass der angespannte Wohnungsmarkt dazu führt, dass die Leute im Zweifel lieber eine Wohnung erstmal halten, auch wenn sie pendeln müssen oder aus welchen Gründen auch immer, familiär, beruflich, hin und wieder woanders sich aufhalten, dass sie dann die Wohnungen dann aber eher halten und für die Gründe, die dann gesetzlich vorgesehen sind, und da ist gesetzlich erstmal nur ein berechtigtes Interesse erforderlich. Und da muss man sagen, es ist sehr interessant. Der Bundesgerichtshof hat da wahnsinnig liberal in den letzten 2 Jahren nochmal ein bisschen Rechtsprechung nachgelegt. Es ist, man muss wirklich sagen, es gibt schon, wenn man nicht zu blöd ist, fast kein Interesse mehr, mit dem man nicht die Untervermietung legal hinkriegen kann. Wie man das vernünftigerweise macht, da würde ich nochmal auf die Folge verweisen zur Untervermietung. Aber natürlich sind nicht nur berufliche Gründe, wie die Hausverwaltung hier gesagt hat, nicht nur berufliche Gründe diejenigen, die akzeptiert werden als ein berechtigtes Interesse zur Untervermietung. Und 8 Wochen ist sowieso kein Problem. Die Rechtsprechung Dies allerdings sehr weitgehend, geht da sogar bis zu 3 Jahren. Aber also 1-2 Jahre ist in der Regel überhaupt kein Problem. Kommt eben auf das berechtigte Interesse an und wie es beschaffen ist und ob es nachvollziehbar ist. Und immer wichtig, ne? Also stadtbekannte Vergewaltiger und Drogendealer darf der Vermieter ablehnen. Deswegen sollte man bei der Anfrage auch immer eine Personalausweiskopie von dem Untermieter dabei haben. Und dann kann der Vermieter halt entscheiden, ob er ja oder nein sagt. Und wenn er dann halt tatsächlich so rumstenkert, wie hier die Hausverwaltung, kann man das gegebenenfalls durchklagen oder alternativ, das geht auch, die entgangene Untermiete, wenn der Vermieter hier zu Unrecht den Untermieter ablehnt, kann man die entgangene Untermiete auch als Schadensersatz einklagen oder gegebenenfalls auch mit der Miete verrechnen, die man zahlt. Das wäre dann alles aber Gegenstand einer vernünftigen Beratung, aber das wären so die ersten Hinweise. Nein, jedenfalls ist es nicht nur aus beruflichen Gründen möglich, es ist auch aus persönlichen Gründen möglich, zum Beispiel, wenn man eben 8 Wochen in die Heimat will, auch wenn man mal 6 Monate in die Heimat will, Familie pflegen, ähnliches, was auch immer, dann ist das durchaus ein Grund und das ist auch wichtig, ein Teil seiner Wohnung. Die ganze Wohnung, das geht nicht, aber es gibt, wie gesagt, schon sehr liberale Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der da sagt, Naja, man muss zumindest einen Teil der Wohnung immer noch für sich als Zugriffsmöglichkeit dort haben. Bisschen polemisch gesagt, einen Koffer in der Wohnung und ein bisschen abgeschlossene Gegenstände und Möbel, die man in der Wohnung hat, dann ist es kein Problem, auch einen Teil der Wohnung oder einen größeren Teil der Wohnung dort unterzuvermieten. Da ist auf jeden Fall recht viel passiert. Man muss nur taktisch vernünftig vorgehen, weil eine unerlaubte Untervermietung auf jeden Fall zur Kündigung führen kann. Weiteres, wie gesagt, in der Folge dazu. Nummer 6. Frau R. sagt, hallo, wir mussten 2021 den aus Verfassungswidrigkeit des Mietendeckels entstandenen Differenzbetrag unserer Mietzahlung an unseren Vermieter zahlen. Haben das unter Vorbehalt gemacht, übrigens sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen? Damals, als, wir erinnern uns, ich erkläre es nochmal kurz, es gab ja immer schon seit 2015 die Mietpreisbremse, wonach Mieten nicht mehr, Ausnahme übrigens möglich, aber grundsätzlich nicht mehr als im Bestand, nicht mehr als 10% über der Mietspiegelmiete liegen durften. Und wenn das trotzdem so war, dann konnte man den Mietpreis reduzieren. 2019 hat sich das nochmal ein bisschen verschärft zugunsten der Mieter. In Berlin gab es das Experiment 2020, dazu noch einen Mietendeckel reinzuziehen, also Mietenhöchstgrenzen festzulegen, über die Vermieter nicht gehen durften, ansonsten Sanktionierungsmöglichkeiten ausgesetzt waren, die sie nicht haben wollten. Das ist vom Land Berlin initiiert worden und vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt worden. Was dazu geführt hat, dass die Mieten, die vom Mieter praktisch zurückbehalten werden durften, die halt die Differenz zwischen der Mietvertragsmiete und der Mietendeckelmiete, ja, dass dieser Betrag über eine gewisse Zeit, man muss halt sagen, manche Vermieter waren auch fair und haben darauf verzichtet, das zurückzubekommen, weil das Bundesverfassungsgericht relativ schnell entschieden hat in der Sache. Diesen Differenzbetrag, den musste man dann als Mieter zurückzahlen und die Frau R. hat das offenbar unter Vorbehalt gemacht, 2021. Ich sag mal ein bisschen spät, aber noch dieses Jahr theoretisch möglich, sonst verjährt. Es ist so, damals haben das einige gefragt und das war so ein bisschen die Renaissance der Mietpreisbremse, weil einige dann gemerkt haben, die sich das vorher nicht getraut haben. Ja, Moment mal, jetzt ist der Mietendeckel weg, jetzt muss ich hier vielleicht 3.000 Euro an den Vermieter zurückzahlen, aber ich bin der Meinung, meine Miete ist doch sowieso schon eigentlich über der Mietpreisbremse. Und dann sind einige gekommen und haben das mal geprüft und haben gesagt, Moment mal, also diese Vertragsmiete, die ist rechtswidrig. Und dann konnte man schon darauf hinwirken, dass je nachdem, wie hoch dann halt die Differenz zwischen der Vertragsmiete und der Mietpreisbremsenmiete war, dass man nicht die gesamte Differenz gegebenenfalls hätte zurückzahlen müssen. Das kommt dann eben aber schwer darauf an, ob die Mietpreisbremse anwendbar war und inwiefern dann halt auch nicht Ausnahmetatbestände vorhanden sind. Wir haben eine Folge zur Mietpreisbremse, auch für die Zukunft. Da sollte man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man sich da fragt, ob die Mietpreisbremse für einen gilt. Jetzt ist ja noch so ein bisschen offen, ob die jetzt verlängert wird. Ich habe jetzt die Debatte noch gar nicht final mir angehört, durch das ganze Ampelchaos. Ich hoffe mal, dass das auf jeden Fall nicht vom Tisch kommt. Wir werden aber sehen und sollte ich den Podcast hier regelmäßig betreiben, dann werde ich dazu auch berichten. Aber ich, wie gesagt, ich verspreche lieber nichts. Aber theoretisch, nochmal zur Frage zurück, theoretisch ist das wohl möglich, wenn eben halt die Vertragsmiete über der Mietpreisbremse ebenfalls lag. Da muss man das im Zweifel genau prüfen. Und sollte das bei jemand anders auch noch in diesem Jahr die Frage auftauchen, weil man das unter Vorbehalt dann auch bezahlt hat, sollte man möglichst noch einen Mahnbescheid dieses Jahr raushauen und auf Rückforderung dieser zu viel gezahlten Miete, dann könnte man gegebenenfalls das noch sich zurückholen, wenn ein entsprechender Anwalt gefunden ist, der einem da noch hilft. Schnell ran an den. Bis 31.12. kann man noch den Mahnbescheid beim zuständigen Amtsgericht in Wedding einreichen. Ist ja eine speziell Berliner Frage. Nummer 7. Herr R. sagt, bei mir wurde eingebrochen und Täter ist unbekannt. Jetzt ist seit dem 16.8. meine Tür kaputt und ich muss jedes Mal meine Wertsachen ins Bad stellen. Das ist der einzig abschließbare Raum. Habe die Miete jetzt laut Tabelle um 25% gekürzt. Zu Recht. Wieder eine klassische Mangelbeseitigungsfrage. Da muss man immer gucken mit Tabellen. Ne? Tabellen gibt's im Internet. Die sind auch meist besser als ihr Ruf, würde ich sagen. Das schon. Aber die Rechtsprechung ist so bei Einzelfällen dann durchaus immer, weil es eben immer Einzelfälle sind, ist die sehr durchwachsen. Also ich würde mich da immer im Zweifel an eine Mieterschutzorganisation oder einen Anwalt meiner Wahl wenden, um das Ganze zu klären. Und zweitens, das ist auch wichtig, würde ich immer die Miete unter Vorbehalt vollständig zahlen, weil für den Fall, dass ich zu viel Miete mindere, wobei mir 25% in dem Fall hier schon fast zu wenig vorkommt, aber wenn ich zu viel mindere, dann könnte ein kündigungsrelevanter Mietrückstand entstehen und deswegen würde ich eher immer erstmal unter Vorbehalt bezahlen, die Mietmangelbeseitigung anleiern, gegebenenfalls durchklagen und dann die Mietminderung im Nachhinein praktisch vom Vermieter klagemäßig durchsetzen und zurückholen. Der hat jetzt hier gesagt, naja, also meine Tür ist kaputt, ich habe nichts mehr zum, also es muss auch eine sehr prekäre Wohnung sein, Herr R., ja. Nun habe ich hier eigentlich nur das Bad, wo ich meine Wertsachen reinstellen kann, alles andere steht offen. Es klingt jetzt nicht so, als wenn ich in der Wohnung sehr gut leben kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Tür wahrscheinlich noch so ein bisschen eingehakt war, aber letztendlich offenkundig nicht mehr so richtig benutzbar oder nicht so richtig abschließbar. Ja, gut, sicherlich kann man die Wohnung noch nutzen, wahrscheinlich auch drin schlafen, aber wenn die ständig einbruchsgefährdet ist, weil sie ist es ja immer noch, ja, weiß ich gar nicht, ob in der Situation überhaupt eine Bewohnbarkeit vorhanden sein kann. Ja, man kann sicherlich tagsüber da sein Homeoffice machen, das schon, aber da finde ich 25% fast ein bisschen doll wenig. Also das ist ja, wie gesagt, fast unbewohnbar. Man kann ja da nicht pennen, wenn da jederzeit irgendwelche Gestalten da einbrechen können. Und im Bad will ja sicherlich auch keiner pennen. Ja? Also insofern, höchstwahrscheinlich ist mehr drin, wird aber immer dazu einer Beratung für den Einzelfall dann halt raten. Aber also 25% scheint mir jedenfalls erstmal nicht unrealistisch hier und eher zu wenig. Ein anonymer Fragesteller liefert uns Frage 8. Ich habe meine Wohnung gekündigt und dazu geschrieben, ich kündige die Wohnung und nicht, ich kündige den Mietvertrag zu der Wohnung. Empfang hat der Vermieter schon quittiert. Die Frage, ob die Kündigung mit dieser Formulierung nichtig ist. Ja, das könnte ja jetzt fast so eine Korinthenkacker-Juristenfrage sein. Nicht böse gemeint, lieber anonymer Fragesteller. Aber nein, das ist völlig okay. Ich kündige die Wohnung und ich muss nicht sagen, ich kündige die Wohnung des Mietvertrages vom 16.07.2017 und so weiter. Das ist nicht notwendig. Ich kündige die Wohnung ist, wenn man klar zuordnen kann, welche Wohnung das ist, auf die sich dann ja auch der Mietvertrag entsprechend bezieht. Und wenn man das an den Vermieter richtet, also sprich das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter deutlich in dem Brief offengelegt ist, es reicht völlig aus. Und hier ist keinerlei Problem. Also man muss sich so ein bisschen in der Praxis merken, ja, weil also gerade so Juristen neigen da immer so ein bisschen zu, nochmal so besonders bürokratisch damit umzugehen im Alltag und dann unmittelbar darauf zu achten, okay, wie formuliere ich das jetzt hier und muss ich noch einen Paragraphen sagen und so, das fragen dann manche Juristen, aber auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, etwas bürokratische Mitbürger von uns. Nee, man muss vor allen Dingen das Begehren und also sprich in dem Fall hier Beendigung des Mietverhältnisses, Kündigung, das muss aus dem Schreiben herausgehen und wenn eine bestimmte Form eben noch zu zwingend ist, wie beispielsweise die Schriftform hier auch bei der Kündigung, ja, da muss man sich daran halt halten. Aber ansonsten geht unser Recht halt davon aus, dass es nicht Volljuristen, auch nicht Halbjuristen und auch nicht Laienjuristen eigentlich benutzen, sondern vor allen Dingen eben halt Leute, die, was weiß ich, viel ehrbarere Berufe als Rechtsanwalt gelernt haben, wie Gas-Wasserinstallateur oder Maurer oder sowas, dass diejenigen eigentlich das Recht benutzen. Und wenn, solange die ihr Begehren vernünftig vortragen, dann muss man da den genauen Wortlaut und irgendwelche Paragraphen jedenfalls nicht aufschreiben. Ja, das vielleicht mal auch als kleiner Tipp. So praktisch ist dann unser bürgerliches Recht im Zweifel. Nummer 9, ebenfalls anonym. Nach der fristgerechten Kündigung meiner Mietwohnung habe ich ein Online-Formular angefragt, ob es möglich sei, die Kündigung zurückzuziehen. Dies wurde bestätigt und die Kündigung zurückgezogen, ohne dass ich dies wollte. Wollte nur fragen. Also ja, das ist ein bisschen schräg. Ja, also erstmal vielleicht rechtlich. Wenn eine Kündigung ausgesprochen ist, dann ist das Mietverhältnis gekündigt. Die Juristen, ich mache es jetzt mal so auf der Ebene, lernen das im ersten Semester. Da wird gesagt, die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Naja, was heißt das? Ja, wenn ich sie ausgesprochen habe, dann ist das Vertragsverhältnis tot. Ja, einseitig heißt, die Erklärung terminiert den Vertrag, wenn man so will. Wenn das rechtlich zulässig ist, eine Kündigung auszusprechen und man macht es, ist das Vertragsverhältnis tot. So, hier scheint es in dem Fall aber bei demjenigen etwas merkwürdig gelaufen zu sein. Er hat dann gefragt, ob es möglich ist, die Kündigung zurückzuziehen. Und rechtlich geht das erstmal nicht. Also die Kündigung ist in der Welt und der Vertrag ist dann wirklich tot. Also wenn man soll sich das immer wirklich genau überlegen, was man da macht. Ja? Also wer sich ich habe das irgendwann mal bei irgendeiner Fortbildung gehört, wer sich in die Rechtswelt bewegt, der begibt sich in Gefahr. Und da ist auch ein bisschen was dran. Also Kündigung zerstört das Mietverhältnis. So, jetzt wollte der offensichtlich erstmal nur fragen, ob er die Kündigung zurückziehen kann. So, und dann hat der Gegner, also in dem Fall der Vermieter, der gar nicht so ein richtiger Gegner war, sondern offensichtlich ihm Gutes tun wollte und sagen wollte, okay, gut, eigentlich hast du gekündigt, aber ich mach dir mal das Angebot, dass wir das Mietverhältnis einfach fortsetzen und ich die Kündigung praktisch ignoriere. Dann machen wir einfach da weiter, wo wir vorher waren. Jetzt ist eigentlich die Frage, wie derjenige, der diesen Hinweis bekommt, reagiert. Denn nochmal, die Kündigung ist ausgesprochen. Wenn der Vermieter dann sagt, okay, du willst die Kündigung doch nicht ausgesprochen wissen, dann tun wir mal so, als hätte es die nie gegeben. Und man reagiert dann in dem Sinne, dass man zum Beispiel weiter die Miete zahlt oder ähnliches, dürfte der Vertrag auch wieder ins Werk gesetzt worden sein. Der anonyme Schreiber sagt nun, ich wollte aber eigentlich nur fragen, ja, ist so ein bisschen unklar, wie er das genau verstanden wissen wollte. Da kommt es konkret auf die einzelnen Erklärungen wechselseitig zueinander an. Ich nehme mal an, dass der Fragesteller so ein bisschen in der Zwickmühle war und erst kündigen wollte, dann gemerkt hat, irgendwie geht es nicht und ich will mir noch so eine Backdoor also so eine Hintertür aufrechterhalten. Und wollte mal vorsichtig fragen, ob es diese Hintertür gibt und weil er vielleicht unsicher war, ob er wirklich aus der Wohnung will. So, dann hat aber der Vermieter war offenbar mal nett und hat gesagt, doch, du kannst da gern drin bleiben. Und dann merkte er aber doch, vielleicht hat er dann doch eine neue Wohnung bekommen und hat gesagt, gut, aber jetzt wollte ich doch eigentlich nur fragen. Also es klingt so ein bisschen, lieber anonyme Fragesteller, es klingt so ein bisschen so, du wolltest dir da die Rosinen rauspicken aus deinem Verhalten. Naja, also so richtig beantworten kann ich es definitiv nicht, weil ich nicht die genaue Kommunikation kenne. Aber eins muss ich sagen und das ist wirklich wichtig. Eins ist wichtig, auf gar keinen Fall irgendwelche unüberlegten Erklärungen rausschicken, wenn man nicht wirklich weiß, was man will. Das kann man hier halt nur sagen, weil wenn man einmal die Kündigung ausgesprochen hat, dann ist man in der Hand des Vermieters, wenn man dann aus irgendwelchen Gründen doch davon zurücktreten will. Das geht so einfach nicht, das geht nur mit dem Vermieter zusammen und dessen Kulanz. Noch ein anonymer Fragesteller. liefert uns Frage 10. Mieter möchte innerhalb der Kündigungsfrist zur Vermeidung doppelter Mietzahlungen eine möblierte Einzimmerwohnung für einen Monat untervermieten. Muss der Vermieter der Untervermietung bei berechtigtem wirtschaftlichen Interesse zustimmen? Klare Antwort, ja. Das hatten wir jetzt schon vorhin so ein bisschen bei der Untervermietung, auch nochmal der Hinweis auf die Folge. Klar, wenn ich, das ist eigentlich der Klassiker, ne? Wobei man bei so für einen Monat sich immer noch die Frage stellen könnte, ob man da nicht möglicherweise sogar einen Gast hat. Einem Gast muss man eigentlich gar nicht beim Vermieter groß anmelden. Und wenn man mal für einen Monat einen Gast bei sich hat, dann ist das der normale Gebrauch der Wohnung. Und dann muss ich das gar nicht so kompliziert machen. Sollte man im Zweifel immer natürlich genauer miteinander, vielleicht auch mit der Mieterschutzorganisation besprechen. Denn auch der Gast kann ja ein stadtbekannter Drogendealer sein, den der Vermieter nicht in seiner Wohnung haben will. Aber wenn das so 0815 Hein Schmidt oder Gertrude Schulz ist, die mal für einen Monat da ist, dann und das nur als Gast, dann muss man das nicht so offiziell machen, kann man aber, dann muss man eben das halt nachfragen und ein wirtschaftliches Interesse, um eine Doppelmiete zu vermeiden, ist auf jeden Fall ein berechtigtes Interesse nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Frage Nummer 11 kommt von Herrn oder Frau D. Habe Wasserschaden im Bad und Küche. Gemeldet 16.10. per E-Mail mit Fotos von Schimmel in beiden Räumen. 1.10. kam wohl jemand, das ist so, ich glaube, da hat die Autokorrektur etwas. Ach ja, der Leckorter. Ah ja, gut, okay, also da, wo praktisch das Wasser herkam. Ich hab's mir erst gewundert, was das heißt, Leckorter, was soll das denn sein? Okay, also derjenige, der die Ortung des Lecks vornehmen sollte. So, dann gab's wegen des Schimmels und der Trocknung Wärmeplatten, die waren dann 3 Wochen da. Sie hat COPD, das ist eine bekannte Lungenkrankheit, Asthma bronchial. Darf ich die Miete kürzen? Na klar. Also das ist so ein Klassiker, ne? Also ich habe dann halt so Schimmel, ich habe feuchte Wände, ich muss die ganze Zeit diese lauten Trocknungsgeräte ertragen. Das ist natürlich Wahnsinn, ja? Und gerade wer COPD hat oder wer diese, der ist ja nochmal extra betroffen, da könnte man fast überlegen, ob man vom Vermieter hier nicht eine Ersatzwohnung haben kann oder sich gegebenenfalls in ein Hostel, ein Hotel oder eine Ferienwohnung begeben darf, weil möglicherweise die Wohnung für so jemand in dem Zustand gar nicht bewohnbar ist. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Eine Mietminderung ist auf jeden Fall natürlich möglich. Wie hoch die ist, muss man, wie gesagt, wieder im Einzelfall prüfen. Ich würde auch da mal sagen, erstmal unter Vorbehalt bezahlen, abwarten, bis der Schimmel beseitigt ist, die Wände trocken sind und dann gegebenenfalls eine Mietminderung, je nachdem, wie umfangreich das war, vornehmen. Aber in solchen Fällen, wenn ich hier mit COPD, ich weiß nur, das hatte Leonard Nimoy, das war Mr. Spock in Raumschiff Enterprise, der ist auch daran gestorben. Ja, also in diesen Fällen sollte man auf jeden Fall eher überlegen, ob man nicht da noch eine Lösung findet außerhalb der Wohnung, um da nicht noch weiter von Schaden zu nehmen. Anonymer Fragesteller liefert Frage Nummer 12. Es gab einen Mietvertrag mit 2 Hauptmietern. Im Vertrag wurde festgehalten, welche Höhe mein Kautionsanteil beträgt. Der Vermieter verweigert, meinen Anteil auszuzahlen, hat jedoch ohne meine Kenntnis den 2. Hauptmieter anteilig ausbezahlt. Naja, klassischer Fall eigentlich. Ja, auch da der Verweis auf unsere Kautionsfolge. Der Vermieter hat ja offensichtlich schon zwischen den Parteien getrennt und gesagt, ja, der eine hat schon die Hälfte bekommen. Wobei jetzt erstmal dem Grunde nach dem Vermieter ja gar nicht bekannt war, wer jetzt eigentlich welchen Anteil bekommt. Möglicherweise hat einer ja auch alles gezahlt. Aber gut, ich weiß jetzt hier den Fall nicht, wie das war. Vielleicht haben die beiden die Kaution auch jeder anteilig eingezahlt. Aber hier in dem Fall hat der Mieter das Recht, und das sollte dann auch machen, nach einer gewissen Zeit, ich sage mal 2-3 Monate nach Auszug, die Kaution zu fordern, eine Frist zu setzen, gegebenenfalls einzuklagen. Der Vermieter muss dann zumindest erstmal vortragen, warum er meint, die Kaution erstmal zurückzubehalten. Das kann er durchaus ja in Einzelfällen, scheint mir aber hier nicht einschlägig zu sein, weil ja der andere Mieter auch ausgezahlt wurde. Frage Nummer 13 kommt von Herrn I. Darf der Vermieter, nachdem ein Übergabeprotokoll erstellt wurde, neue Mängel nennen und mir die Reparatur in Rechnung stellen? Danke sehr für Ihre Hilfe. Naja, bitte. Gucken wir erstmal, ob ich helfen kann. Also, Das ist durchaus eine mögliche Konstellation. Ne? Wir kennen das, man übergibt die Wohnung, Mietvertrag ist beendet und dann macht man ein Übergabeprotokoll. Und wenn man übrigens damit nicht einverstanden ist, niemals unterschreiben. Ne? Dazu ist man gar nicht verpflichtet. Nun werden da vielleicht ein paar Mängel aufgezählt oder auch nicht, vielleicht sogar gar keine Mängel. Und 3 Monate später sagt der Vermieter, verdammt nochmal, übrigens, du hast hier ja aber, was weiß ich, das Waschbecken nicht ordentlich geputzt oder einen Graffiti in die Kammer gemalt oder was weiß ich. Grundsätzlich ist es so, und der Vermieter kann natürlich insbesondere immer noch, ja, insbesondere wenn er die Mängel später entdeckt, kann er natürlich auch noch später auf Mangelbeseitigung oder Schadensersatz gegebenenfalls gehen. Da hat er bestimmte Hürden zu beachten, die will ich hier jetzt nicht weiter ausführen. Wichtig ist nur, ganz, ganz wichtig ist nur, dass wenn er Schadensersatz wegen solcher Mängel geltend macht, insbesondere wenn dieser Schadensersatz die Kaution, die hinterlegt wurde, übersteigt, dann hat der Vermieter nur so eine ganz kurze Verjährungsfrist, ein halbes Jahr, binnen derer er diesen Schaden gegenüber dem Mieter geltend machen kann. Sonst ist es schon verjährt. Ja. Grundsätzlich, aber zurück zum Fall hier, ja, das ist durchaus möglich, dass das auch noch später geltend gemacht werden kann, auch im Rahmen der Kautionsabrechnung. Der Vermieter ist jetzt nicht gesperrt dadurch, dass er das im ersten Übergabeprotokoll nicht festgehalten hat, selbst wenn er es hätte sehen können. Ja, das ist auch später noch möglich, aber ach, vielleicht sage ich es doch mal, ne? Also wenn tatsächlich das sogenannte Schönheitsreparaturen oder ähnliches war, dann hat der Vermieter noch die Pflicht, eine Nachfrist zur Beseitigung an den Mieter zu geben. Das steht im 281 BGB, meine ich. Und das unterlassen die Vermieter manchmal und kommen dann gleich mit Schadenersatz. Das geht auch nicht. Da muss man genau hingucken und damit kann man durchaus schon mal solche Schadensersatzansprüche auch in enormer Höhe abwehren. Deswegen auf jeden Fall da ganz genau hingucken. Aber grundsätzlich, ja, Herr I., es ist möglich, dass da noch weitere Mängel neben dem Übergabeprotokoll genannt werden können. Und Sie wissen ja selber, wenn die ausgedacht sind, dann können Sie sich auch dagegen wehren. Ja. Gibt es nämlich oft, dass die ausgedacht werden, schon allein um die Kaution zu kürzen. Frage Nummer 14 kommt von Herrn K. Ist es erlaubt, bei Vermietung eines WG-Zimmers anzugeben, dass es eine reine Frauen-WG ist und somit an eine Frau untervermietet wird? Herr K. klingt so, als wären Sie ein Vermieter. Aber gut, ich kann ja auch gar nicht so viel hierzu sagen, aber ich will mal gar nicht so sein, auch wenn es ein Mieter-Podcast ist. Und zwar, wenn Sie, also es geht ja hier eigentlich um gar nicht um Mietrecht, sondern um ums Antidiskriminierungsgesetz. Und da muss man halt sagen, wenn es einen sachlichen Grund gibt, dass das eine Frauen-WG ist, gegebenenfalls, weil da halt Frauen einziehen, die von häuslicher Gewalt oder sowas betroffen sind, ja, dann ist klar, dann ist der Zweck eben genau der und dann kann auch ausschließlich an Frauen vermietet werden, ganz klar. Allerdings, wenn Sie jetzt sich da irgendwie so ein Harem herbeizüchten wollen und in der Nachbarwohnung dann mal so ins Badezimmer reingucken wollen und dann am liebsten dort nur Frauen sehen wollen, das geht nicht. Ja, also insofern, ich kenne Ihren Fall jetzt da nicht, aber das klingt mir jedenfalls, also dem Grunde nach so, als wenn das eine ganz normale Wohnung ist, die vermietet werden soll. Und da kann man sich jetzt nicht geschlechtlich aussuchen, wer da rein soll. Da gab's, hatte ich auch schon mal hingewiesen, ne? Da konnte dann eine, ich glaube, türkische Familie mal auch nachweisen, dass sie von der Wohnung ausgeschlossen wurde, wo sie durchaus hätte in die Auswahl der Mieter hätte reinkommen können und rein aus rassistischen Gründen ausgeschlossen wurde und die hatte dann 14.000 Euro Schadenersatz erklagt. Deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein als Vermieter. Aber gut, jetzt kommen wir wieder zum Mieterproblem. Nummer 15. Herr M. fragt, hallo, ich möchte die Tochter, 19 Jahre, meiner neuen Lebensgefährtin in meiner Wohnung zur Untermiete anmelden, damit sie einen geringeren Weg zur Universität hat. Kann ich da offen umgehen und dies meiner Vermietung angeben? Also, Fall ist klar, ne? Er ist entweder allein oder mit seiner Lebensgefährtin in einer Wohnung und die Tochter, 19 Jahre, studiert offensichtlich ganz frisch und wäre auch näher an der Wohnung, wenn sie dort bei Herrn M. tatsächlich lebt. Man muss immer noch unterscheiden zwischen Untervermietung und dem normalen Gebrauch der Sache, also Familienmitglieder aufzunehmen, um gegebenenfalls bei sich eine Beherbergung zu ermöglichen. Da muss man in der Regel nur dem Vermieter Bescheid sagen, dass es jetzt so ist und dass beispielsweise die Lebensgefährtin, das ist kein Problem. Sagt man einfach, hier ist meine Lebensgefährtin, zieht jetzt ein und das ist die und die Frau und wir leben jetzt zusammen. Das ist nicht mal eine klassische Untervermietung, selbst wenn die was zur Miete dazu gibt, was ja meist der Fall ist. Bei der Tochter der Lebensgefährtin ist das schon ein bisschen strittig. Also da, oder beziehungsweise würde ich da jedenfalls nicht so offensiv mit umgehen wie mit der Lebensgefährtin. Und da würde ich schon anfragen. Aber ich sage ganz offen, dass es dagegen irgendwas vom Vermieter gibt. Außer er sagt halt, das ist, ja, keine Ahnung, eine Klimaterroristin oder sowas in der Art. Ja, was Vermieter sich da manchmal so ausdenken, wenn sie Bildzeitung lesen. Muss man natürlich auch mal gucken, ob das dann der Fall ist oder nicht. Aber wenn es jetzt keine Gegen, also da kann ich mir schwer vorstellen, dass es da gegenläufige Tendenzen gibt, dass der Vermieter hier in irgendeiner Art und Weise einen sachlichen Grund bringen kann, um diese Tochter aus der Wohnung rauszuhalten. Ich gehe schwer davon aus, dass es möglich ist in dem Fall. Und das ist dann zwar nicht direkt Familie, weil es ja nicht die Tochter von dem Herrn M., sondern von seiner neuen Lebensgefährtin. Aber ich würde damit auf jeden Fall offen umgehen, aber nicht im Sinne von, ich sage das einfach nur Bescheid, sondern ich frage um Erlaubnis und kläre das auf. Nummer 16. Mein Name ist Herr I. Ich bin Rollstuhlfahrer und höre seit neuestem Ihren Podcast. Das ist nett. Ich hätte tatsächlich eine Idee für ein mietrechtliches Thema für den Podcast, und zwar mal das Thema Zustimmungspflicht und Umbau in der Wohnung in puncto Barrierefreiheit und Hilfsmitteln und so weiter. Und vielleicht, was es hier für Rechtsprechung gibt, beziehungsweise was alles erlaubt ist im Sinne der Sonderregelung und was nicht. Das ist ein interessantes Thema. Er meint, hat damals noch die alte Vorschrift genannt, ist jetzt 554 BGB. Ich mache das hier jetzt nicht ausführlich, aber wer da mal reinschauen will, soll es tun. Das ist ganz interessant. Das ist im Prinzip ein gutes Tool für Personen, die gerne möchten. Und das ist ganz interessant. Man muss nicht mal selber betroffen sein von Barrieren innerhalb der Wohnung oder bei der Eingangstür oder sowas. Sondern man kann das auch als Nachbar solidarisch für jemand in Stellung bringen, der da mitwohnt als Rollstuhlfahrer. Ja, das sind aber im Prinzip sind das muss man halt sagen, das sind keine typischen Modernisierungssachen des Vermieters, sondern das ist eine Vorschrift, mit der die Personen, die zum Beispiel als Menschen mit Behinderung betroffen sind, eben von Einschränkungen beim Laufen oder ähnliches, die können dann halt entsprechende Barrieren innerhalb der Wohnung, innerhalb oder auch außerhalb der Wohnung, zum Beispiel bei der Eingangstür, können eben durchsetzen, dass sie Erlaubnis vom Vermieter bekommen, eben selbst dafür zu sorgen, dass Barrierefreiheit herrscht. Das ist der Hintergrund dieser Vorschrift. Und der Vermieter hat zwar gewisse Einwände, die er vortragen kann, die man so im Rahmen der sogenannten Zumutbarkeit dann diskutieren kann. Aber grundsätzlich soll das erstmal dazu wirken, dass man, sind auch noch ein paar mehr Beispiele genannt in der Vorschrift, dass man erstmal selbst dafür sorgen kann, dass Barrierefreiheit herrscht. Und insbesondere, wenn man jetzt beispielsweise von sozialen Trägern, ja, Behörden oder ähnliches, dann auch noch Zuschüsse oder sowas bekommt, weil man sich das selber meist ja gar nicht so sehr leisten kann. Dann kann man das aber beantragen. Wenn man da eine Zusage hat, dann soll das entsprechend umgesetzt werden und der Vermieter hat dann auch wenig Handhabe, dagegen zu sein. Das ist im Prinzip ja ein gewisser Eingriff in sein Eigentum, weil bestimmte Dinge würde er selber vielleicht gar nicht mit seinem Eigentum veranstalten. Aber insbesondere bei Menschen mit solcher Betroffenheit, die können dann halt selbstständig das Eigentum, wenn man so will, mitgestalten, müssen dann dafür natürlich aufkommen. Der Vermieter hat eigentlich relativ wenig Gegenrechte, es sei denn, sein Eigentum wird aus irgendwelchen Gründen da besonders belastet. Aber das könnte ich tatsächlich nochmal in einer Extra-Folge besprechen. RD, Nummer 17. Guten Tag. Darf mein Vermieter mir das Katzennetz, was ohne Beeinträchtigung der Bausubstanz seit 8 Jahren angebracht ist, plötzlich verbieten, trotz vorheriger mündlicher Zusage beim Einzug? Na, da würde ich ganz klar sagen, natürlich nicht. Also eine Zusage ist erstmal schon allein eine Willenserklärung für sich, die, ja, wenn man sie beweisen kann, insbesondere, das wäre natürlich wichtig, die natürlich dazu führt, dass man die Zustimmung dazu hat. Dann natürlich die Frage, dass das jetzt nach 8 Jahren schon dort hängt und die Katze vor der Flucht entsprechend beschützt oder diese jedenfalls verhindert. 8 Jahre dürften natürlich auch eine Duldung durch den Vermieter darstellen, so dass man sagen kann, damit ist die Zusicherung, die Zusage nochmal manifestiert. Ja, und wenn jetzt die Bausubstanz ohnehin nicht beeinträchtigt ist, ist es sowieso schwer für so einen Vermieter daraus jetzt irgendwelche Abmahnungen oder sowas abzuleiten. Da wäre höchstens noch die Frage wieder der Ästhetik, ob die da irgendwo von beeinträchtigt ist. Man kennt ja Katzennetze so aus dem Stadtbild und das ist eigentlich nicht der Fall. Also es sei denn, man macht da, weiß ich nicht, nur ein rosa Katzennetz drauf, aber selbst das ist Geschmackssache. Aber gut, das kann vielleicht nochmal ein bisschen komisch aussehen, wenn der übrige Bau halt, was weiß ich, grün ist oder sowas. Dann mag das komisch sein, aber nee, also Herr D., ganz klar, da würde ich sagen, niemals. Viel Spaß mit der Katze. Frau B. sagt in Nummer 18, sehr geehrter Herr Schauer, was kann man tun, wenn man durch sehr laute elektrische Fensterrollläden im Haus geweckt bzw. das Einschlafen unterbrochen wird um 23, 24 und 5 Uhr? Dankeschön. Ist ein Mangel, ganz klar. Die Frage ist bei sowas immer, ob man den zum Zeitpunkt des Mietvertragsschlusses hätte erkennen können. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass man ja das nicht zwingend, denke ich, vorhersehen kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Fällen, wo man irgendwo einzieht, dann sieht man 3 Kneipen um sich rum, man zieht rein, es ist laut und dann sagt man, die Kneipen sind da, es ist laut, ich will eine Mietminderung. Da ist die Rechtsprechung streng, ja, weil sie dann sagt, naja, also das hätte man ja erkennen können, dass es da jetzt nicht leise ist. Bei solchen Fensterrollläden, also dass, wenn man eine Wohnung besichtigt, Mietvertrag schließt und dann, weiß ich nicht, irgendwelche Gewerbeeinheiten oder so zu bestimmten Zeiten halt immer die Rollläden laut öffnen und schließen, ja, dann ist es wohl, wenn es laut ist, und man da hochschreckt beispielsweise um 5 Uhr, manche stehen ja dann noch nicht so gern auf zurecht, dann ist das wohl ein Mangel, wenn man dann erstmal wieder eine Weile braucht, um zur Ruhe zu kommen oder wenn man nachts einschlafen will. Verstehe ich voll. Dürfte keine sehr hohe Mietminderung sein, weil man ja wirklich nur zu bestimmten Zeiten da entsprechend diese Rollläden wahrnehmen muss. Ich empfehle jedenfalls bestmögliche Oropax, und gegebenenfalls auch noch irgendwie die Fenster abzudichten, dass man davon nicht mehr geweckt wird, weil die Mietminderung einem da jetzt wirklich nicht so viel nützt, ja, weil die auch nicht sehr hoch ausfallen dürfte. Also das sind zwar immer wiederkehrende Mängel und jeden Tag wahrscheinlich, aber man kann die Wohnung ja benutzen im Übrigen, ja. Insofern wüsste ich, würde man da eher wahrscheinlich im einstelligen Bereich liegen. So, wir sind in der Zielgerade. 3 Fragen noch. Nummer 19. Herr S., kann ein Beweisvideo mit Ton, das den Zustand einer Mietwohnung am Auszugstag zeigt, als Beweismittel verwendet werden? Ja, schon. Wenn die zumindest keine strafrechtlich relevanten Beiträge dort zu hören sind. Also das im Strafrecht heißt das vertraulich gesprochene Wort beispielsweise. Das darf man nicht ohne Einwilligung des Sprechenden da aufzeichnen. Ja, das könnte so ein Punkt sein. Oder natürlich auch, wenn da jemand gefilmt wird, der nicht Person der Zeitgeschichte ist und dann auf dem entsprechenden Video landet mit Gesicht und allem drum und dran. Ansonsten aber schon. Also in den Gerichten werden diese Videos auch durchaus wahrgenommen. Die haben immer ein bisschen Probleme bei Gericht mit dem Abspielen von solchen Dateien, weil man die in der elektronischen Kommunikation, die werden dann immer so ein bisschen auf wegen Viren und so dann nicht genommen und bla. Das ist immer ein bisschen nervig alles. Aber man kann das zumindest dann in der mündlichen Verhandlung, kann man das auf jeden Fall dann vorspielen auf dem Laptop, auf einem Telefon und so das als Augenscheinsobjekt dem Richter dann zur Wahrnehmung zeigen und tatsächlich wird das dann durchaus auch als Eindruck dann wahrgenommen und dann auch entsprechend benutzt. Also das dazu, da hätte ich nichts gegen, solange keine Personen aufgenommen werden oder irgendwelche wahrnehmbaren Gespräche, die das nicht wollen, dann hat man auf jeden Fall ein Beweismittel, um eben zu zeigen, wie es dann, wie der Zustand der Wohnung beispielsweise aussah. Ich rate da auch immer zu, wenn der Vermieter, es kommt ja nicht selten vor, dass sie gar keinen Bock haben, eine Übergabe zu machen, und dann rate ich auch immer dazu, entweder so eine Art eigene Übergabe mit einem unabhängigen Zeugen zu machen, mit einem Video, also mit einem entsprechenden Smartphone, Fotos oder ein Video zu machen, um den Zustand zu dokumentieren, dass dann der Vermieter nicht nachher sagen kann, du hast ja gar nicht gestrichen oder irgend sowas. Ja. Also insofern ja, Herr S. Nummer 20. Jetzt kommt Herr B. Ich habe meinem Vermieter mitgeteilt, dass zum 1.4. meine Freundin ihre Wohnung gekündigt hat und bei mir einziehen wird. Dem Vermieter habe ich eine 2-wöchige Frist zur Zustimmung gesetzt. Meine Freundin ist aber schon vor Ablauf der Frist eingezogen. Kann der Vermieter mir vor Ablauf der Frist deswegen kündigen? Naja, das hatten wir jetzt schon echt häufig. Und ihr als Podcast-Zuhörer wisst jetzt natürlich, nee, kann er nicht. Die Aufnahme der Freundin ist der normale Gebrauch der Wohnung. Die Frist dient ja nur so ein bisschen der guten Ordnung halber, wobei die hier nicht mal notwendig hätte gesetzt werden müssen. Aber wenn da jetzt dem Grunde nach sowieso jedenfalls nichts gegen diese Freundin spricht, Stichwort stadtbekannte Drogendealerin, dann ist da jetzt auch kein Problem darin zu sehen. Letzte Frage. Hallo, bei mir ist vor 6 Monaten eingebrochen worden. Hatte die Polizei gerufen, die alles aufgenommen hat. Würde meine Hausratsversicherung, also nach 6 Monaten, nach so langer Zeit den Schaden bezahlen oder muss mein Vermieter für den Schaden aufkommen? Naja, bisschen frech, muss man tatsächlich sagen. Denn also der Vermieter muss jetzt nicht für den Einbruch eines Dritten aufkommen. Was der Vermieter gegebenenfalls machen muss, ist schon, wenn die Wohnung, wir hatten ja vorhin den Fall mit der Wohnungstüre, die nicht verschließbar war. Ja, der muss natürlich die Instandsetzung der Tür machen, das ist das schon. Aber ansonsten mehr Schaden, also in dem Sinne jedenfalls, wenn da irgendwas in der Wohnung kaputt gegangen ist, dafür ist der Vermieter nicht verantwortlich. Der Vermieter ist nur für Schäden, die er verursacht hat wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz in der Regel eigentlich nur verpflichtet, diese zu beseitigen. Aber hier wäre da jetzt erstmal, was jetzt in der Wohnung an Schaden entstanden ist, da muss der Vermieter nichts tun. Das wäre ja auch absurd. Ist ja gar nicht der Verursacher. Hausratsversicherung, eieiei. Also da nochmal der Hinweis, ja, ich bin jetzt kein spezifischer Versicherungsrechtler, aber die Versicherungen haben in ihren Verträgen immer den Hinweis, dass man einen Schaden unverzüglich, also sprich binnen 2 Wochen circa spätestens, zu melden hat. Ansonsten können sie sich zumindest aus ihrer Pflicht rausziehen. Und deswegen, also ich glaube, das ist ein bisschen spät. Man kann es trotzdem probieren, eventuell sind die kulant. Aber ich würde da jetzt wirklich nichts versprechen. Ja, jetzt haben wir aber auch schon eine ganze Weile hier zusammengesessen und ich hoffe, es konnten einige interessante Dinge hier aus dem Bereich des Mietrechts zum Abschluss des Jahres nochmal mitgenommen werden. Vielleicht nochmal zum Abschluss an euch. Erstens, frohes Fest. Zweitens, guten Rutsch. Drittens, sagt mir gerne, ob ihr nächstes Jahr weiter den Podcast hören wollt. Ob ich es dann umsetze, kann ich nach wie vor nicht versprechen. Macht mir gern Vorschläge. Auf jeden Fall, und damit, glaube ich, kann man schon rechnen, spätestens Weihnachten 2025 wird es eine neue Podcast-Folge geben. Und dann würde ich, glaube ich, wieder mal irgendwelche Weihnachtsrechtsprechungen raussuchen. Also, macht euch ein schönes Fest. Genießt ein bisschen die Zeit. Vergesst die Betriebskostenabrechnung, die euch genervt hat. Meine hat mich dieses Jahr auch genervt. Und ansonsten lasst euch beraten, wenn es mietrechtliche Probleme gibt. Es gibt gute Mieterorganisationen. Und ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe. We kiss by candlelight. Da 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 da